Jahre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Da ist er, der Tag, auf den Bernd Schwickerath seit Wochen wartet. Das letzte Mal heißt Olympia Countdown. Und nach dieser Sendung gibt es keinen Countdown mehr. Da gibt es nur noch ein Update, ne?
So ist es. Tag, Herr Fetzer.
Tag. Die letzte Show vor den Olympischen Spielen und dieser Podcast, den gibt's nur, weil ihr ihn unterstützt habt über startnext.com/Olympia-2026 und ihr könnt ihn weiter unterstützen. Wir haben jetzt die Vorschau auf das Frauenturnier, haben bereits ein Interview geführt, ein langes mit André Schrader, was ihr die nächsten Tage dann bekommt in eurem Podcatcher. Dann widmen wir uns natürlich auch dem Turnier der Männer und parallel läuft das Turnier der Frauen dann schon. Also es gibt Podcasts noch und nöcher und dazu natürlich auch Texte. Es gibt Exklusivinhalte, die ihr bekommt, wenn ihr ab 5 Euro mit dabei seid bei Startnext. Und ganz grundsätzlich fordern wir euch auf, dieses Projekt weiterhin zu unterstützen, dass wir auch bis zum Ende der Olympischen Spiele richtig Gas geben können.
Und ich habe gerade eben mal gezählt, das, was wir jetzt aufnehmen, schon der 8. Olympia-Podcast, den wir machen in dieser Reihe. Also wir haben ja auch schon mit Ronja Jenicke groß über generell die Entwicklung des deutschen Frauen-Eishockeys und natürlich auch über Olympia gesprochen. Also ich glaube, ihr seid bisher ganz gut versorgt, würde ich sagen.
Genau, und deswegen ist das jetzt der letzte Podcast zu Olympia, zumindest der letzte, der eben Countdown heißt. Die genau. Vorschau auf das Turnier der Frauen und wir fangen natürlich mit der deutschen Nationalmannschaft an, die am Donnerstag 12.10 Uhr gegen Schweden ins Turnier startet. Ihr könnt das schauen auf Eurosport, da kommentiere ich diese Partie und ich freue mich auf dieses Auftaktspiel und man muss sagen, es ist dann gleich der größte Gradmesser in dieser Gruppe. Also Schweden auf jeden Fall der stärkste Gegner für die deutsche Mannschaft. Das sieht auch Sandra Abstreiter so, die Torhüterin der deutschen Nationalmannschaft.
Klar, es wird ein super wichtiges Spiel werden im dann späteren Kampf um den Platz 1 in unserer Gruppe. Aber nichtsdestotrotz ist jedes einzelne Spiel wichtig. Also ich meine, die Japanerinnen sind super gut. Die Französinnen und die Italiener, die haben auch, ich meine, die haben sich genauso gut vorbereitet wie wir auch. Also es wird kein Spiel wird leicht sein, aber natürlich kann man es kaum leugnen, dass das erste Spiel natürlich gegen die Schwedinnen unter anderem sehr wichtig ist. Ich meine, das hat auch bei den WMs in den vergangenen Jahren hat es das ja auch gezeigt, dass es oft zwischen uns ausgespielt wurde. Allerdings, ich würde da trotzdem nicht anders in das Spiel reingehen, wie jetzt gegen die anderen auch. Also ich meine, wir müssen in dieses Spiel top vorbereitet und top motiviert reingehen. Und das machen wir auf jeden Fall auch.
Ja, das ist das Entscheidende schon angesprochen, ne? Weil in den letzten Turnieren war es ja oft so, dass Deutschland oder Schweden dann die Gruppe gewonnen haben. Und wir wissen ja, wir müssen es zwar nochmal jetzt wiederholen, aber wir wissen ja, wie es ist. Es ist immer noch der alte Modus. Das heißt, eine Topgruppe mit 5 Teams, die schon durch sind, eine zweite Gruppe, die natürlich schwächer ist von der Weltrangliste her, von den Leistungen her, von den Qualitäten her. Dort spielt die deutsche Mannschaft und da kommen nur die ersten 3 weiter. Aber es bringt dir relativ wenig, als Zweiter oder Dritter weiterzukommen, weil dann triffst du halt im Viertelfinale auf die ersten beiden aus der starken Gruppe und das sind relativ sicher USA und Kanada und dann kannst du eigentlich schon mal den Koffer packen. Das heißt, wenn du Erster wirst, hast du gute Chancen auf ein schlechteres Team, immer noch ein gutes Team, aber ein schlechteres Team im Viertelfinale und dann hast du größere Chancen ins Halbfinale zu kommen.
So ist es. Und gegen Schweden hatte Deutschland bei den letzten beiden Weltmeisterschaften zum Auftakt gespielt. Die Weltmeisterschaft 2024 war für Deutschland die stärkste jetzt in den vergangenen Jahren. Da haben sie Schweden zum Auftakt geschlagen, haben alle Gruppenspiele gewonnen, sind Erster geworden, haben dann im Viertelfinale nur 0-1 gegen Tschechien verloren. Bis in die Schlussphase stand es dann 0-0. Und dann haben sie das Spiel um Platz 5 gegen die Schweiz nur knapp nach Verlängerung verloren. Letztes Jahr haben sie gegen Schweden, also 2025, haben sie gegen Schweden das Auftaktspiel verloren, haben dann auch gegen Japan mit 0-1 verloren. Also Schweden und Japan sind die beiden Gegnerinnen, die größten Kontrahentinnen sind im Kampf um Platz 1. Ich würde aber noch ergänzen, ich sehe die Schwedinnen schon sehr, sehr stark. Also ich sehe die tatsächlich, ja. Möglicherweise ist das momentan die Nummer 5 und hat da schon die Schweiz überholt. Wir sehen es bloß noch nicht, weil eben die Schweden auch noch in der B-Gruppe sind. Also mal ganz kurz, Kanada-USA oder USA-Kanada, die beiden Top-Nationen, dann normalerweise Tschechien und Finnland, die sich um Bronze streiten. Dann haben wir, finde ich, eine Gruppe mit Schweiz, Schweden, Deutschland, Japan. Das ist 5-8 und da ist die Frage, wo läuft da Deutschland ein? Und ich würde tatsächlich sagen, die sind sehr nah dran an der Schweiz. Ich würde aber aktuell sagen, Schweden ist im Ranking höher einzuschätzen.
Würde ich auch sagen, aber das heißt natürlich nicht, dass man an einem Tag die nicht schlagen kann. Ne? Deswegen, wir wissen alle, wie so ein Turnier läuft. Ne? Gerade beim ersten Spiel funktioniert das schon alles, sind alle schon wirklich angekommen. Und da hat die deutsche Mannschaft natürlich diesen riesen Vorteil, dass sie seit Jahren eingespielt, dass sich auch die Reihen mehr oder weniger kennen. Das kann gerade an so einem ersten Spieltag eine Chance sein. War es ja auch vor 2 Jahren bei der WM, wie es dieses Mal wird, abwarten.
Ja, und dann hast du eben in der Folge natürlich die anderen Gruppenspiele, die genauso wichtig sind, weil du die natürlich auch gewinnen musst, wenn du Erster werden willst. Aber Schweden ist der Auftaktgegner. Und das ist eine Mannschaft, die aus Spielerinnen besteht, die in der PWHL spielen. Es sind nur in Anführungsstrichen 4. Aber wenn man sich den ganzen Kader anschaut, dann sind die eben entweder im PWHL, in der NCAA oder in der schwedischen Liga. Und zwar der komplette Kader. Und die schwedische Liga ist die stärkste in Europa. Das heißt also, das ist ein richtig starker Gegner. Und vor allem haben die Schwedinnen in den letzten Jahren gute Spielerinnen dazu bekommen. Die haben viele gute Spielerinnen, so zwischen 18 und 25. Da sind die sehr gut aufgestellt. Und sie haben auch gelernt daraus, denke ich, aus den letzten 20 Jahren, kann man fast sagen. Ja, die waren ja vor 20 Jahren dann auch Kandidatinnen für mal eine gute Platzierung bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften. Ja,
nicht nur Kandidatinnen, ne? Sie haben 2006 Bronze geholt, genau. Silber sogar geholt. Da haben sie im Halbfinale in den USA geschlagen. Das einzige Mal, dass es beim Olympiafinale nicht USA-Kanada hieß, das lag halt in den Schweden. Und damals waren sie auch noch generell besser, was auch Weltmeisterschaften anging. Dann ging es halt bergab. 2019 ja nicht mal ins Viertelfinale gekommen, aber jetzt geht's schon wieder bergauf. 2025, also bei der vergangenen WM, haben die Schweden alle Vorrundenspiele gewonnen und sind dann sehr, sehr souverän ins Viertelfinale eingezogen. Und in dem Viertelfinale stand es dann auch am Ende nur ganz knapp 2-3 gegen Finnland. Also die Schweden waren vor 20 Jahren so mit das Beste aus Europa, dann eine kleine Delle und jetzt kommen sie wieder richtig hoch.
Ja, sehr gute Torhüterin mit Emma Söderberg, Verteidigung angeführt von Anna Schelbin, die ja bei den Toronto Raptors spielt in der PWHL. Wir haben auch im Sturm PWHL-Spielerinnen wie Hjalmarsson und wie Jungblom. Wir haben College-Spielerinnen, Hilda Svensson würde ich da nennen, ja. An der Ohio State University, starke Spielerinnen in Schweden, Hanna Olsson da vielleicht vorneweg. Also eine Mannschaft, die tief besetzt ist, mit Maja Nylén Persson noch eine weitere PWHL-Spielerin in der Verteidigung. Also schon, ja, wirklich ein richtig starker Gegner.
Ja, und wahrscheinlich auch der stärkste der Vorrunde, ne? Also klar, du hast angesprochen, die Japanerin, vergessen wir nicht, vor ein paar Tagen gab es das letzte Testspiel, haben die Japanerin gewonnen, jetzt auch nicht glatt und natürlich waren noch nicht alle Spielerinnen bei Deutschland dabei, aber wir haben die Japanerin auch bei den vergangenen WMs immer gesehen, dass die sehr, sehr unangenehm sind, ne? Da muss man leider immer diese Klischees auspacken, ne? Die sind total im System, die kämpfen bis zum Umfallen, die sind wirklich alle so ein bisschen kleiner oder fast alle ein bisschen kleiner, aber sie machen das halt durch unbändigen Einsatz und halt auch durch viel Strukturwett.
Ja, ich habe es mir für dieses Turnier jetzt für die Olympischen Spiele, aber der Kader ist ja fast der identische im Vergleich zur letzten Weltmeisterschaft. Ich habe es mir rausgeschrieben, im Schnitt 1,62 Meter groß. Remi Koyama 1,47 Meter, aber halt extrem schnell. Und die größte, Rui Ukita, ist 1,70 Meter groß. Deutschland hat 21 Spielerinnen gehabt bei der letzten Weltmeisterschaft, die 1,70 Meter oder größer sind. Also von der Körpergröße und von der Physis vielleicht dann, was die Kraft und das Gewicht anbelangt, Deutschland da im Vorteil. Aber die Japanerin, wie du gesagt hast, die spielen halt einfach ihr Ding
tiefer
total
Schwerpunkt.
Diszipliniert.
Tiefer
ja, aber auch wirklich läuferisch stark. Und das ist dann, klar, es ist ein Klischee, aber das passt einfach da in dem Fall. Und was dann auch die Expertinnen immer gesagt haben bei den Turnieren zuletzt, wenn ich kommentiert habe, es ist so faszinierend, weil du gestern zu den Japanerinnen, die fighten die ganze Zeit die 60 Minuten und sind ekelhaft und dann schütteln sie ganz nett die Hand und du schaust ihnen ins Gesicht.
Und verbeugen sich sogar.
Genau, und verbeugen sich am Schluss, genau. Du schaust ihnen ins Gesicht und die haben gar nicht geschwitzt so ungefähr. Das wirkt so, als hätten die gar nicht geschwitzt. Also natürlich auch ein richtig schwieriger Gegner. Und da muss man dann sagen, dann fällt es mit Frankreich und Italien fällt schon ab. Wobei sich Deutschland gegen Frankreich jetzt auch zuletzt sagen, nicht so leicht nicht getan hat. Deutschland-Cup-Gegner, Olympia-Qualifikation waren sie jetzt nicht mit dabei in der gleichen Gruppe, aber Deutschland-Cup davor haben sie gegen Frankreich gespielt. Und das waren jetzt auch nicht so, war auch nicht so, dass sie die weggefiedelt haben. Und beim Deutschland-Cup, muss man auch sagen, haben bei den Französinnen drei wichtige Spielerinnen gefehlt, die jetzt bei Olympia mit dabei sind, nämlich Chloé Aurin, die einst mit Alina Müller, der Schweizerin, am College in einer Reihe gespielt hat, mit Jade Babirati und mit Manon Le Scodan. Das sind nämlich die College-Spielerin, beziehungsweise Oral ist jetzt in der Schweiz bei den ZSC Lions. Die haben da gefehlt bei Frankreich. Also Frankreich ist besser aufgestellt als zuletzt beim Deutschlandcup. Und trotzdem sagt Sandra Abstreiter, ja, Viertelfinale ist jetzt nicht unbedingt unser Ziel, sondern die denkt sogar noch ein Schrittchen weiter.
Die letzten Jahre haben wir in den WMs haben wir es immer ins Viertelfinale geschafft. Das ist auf jeden Fall genauso hier das Minimumziel. Aber ehrlich gesagt würde ich da gar nicht so wirklich das Limit setzen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, und ich glaube, dem stimmen wir alle eigentlich zu, dass wir uns das Halbfinale als Ziel setzen, weil ein Viertelfinale haben wir zuvor schon erreicht. Das ist natürlich nicht einfach, aber ich finde, da sollten wir nicht die Grenzen setzen. Und ich glaube auch, dass wir das Potenzial dazu haben, da dann auch nochmal weiterzukommen. Natürlich würde sowas für eine Überraschung sorgen, aber ich finde, dafür ist auch so ein Turnier ganz gut.
Ja, und ich finde absolut richtig, dass sie es so machen. Weil es ist ja nicht so, dass sie sagen, wenn wir jetzt nicht ins Halbfinale kommen oder ohne Medaille nach Hause kommen, ist das eine Riesenenttäuschung, wir können den ganzen Laden hier dicht machen. Aber es muss doch der Anspruch sein, dass man so weit wie möglich kommt und im besten Fall sogar einen Schritt weiter als beim letzten Mal. Und deshalb finde ich es völlig in Ordnung, dass die sagen, hey, unser Ziel ist es mehr, Viertelfinale reicht uns nicht mehr. Und das erinnert natürlich auch ein Stück weit an diese Entwicklung, die die Männer durchgemacht haben seit Marco Sturm. Ne? Und wenn wir jetzt Leon Dreisaitl zum Beispiel die Tage in dem Call gehört haben, hat der ja auch gesagt, dass wenn er nicht in ein Turnier gehen würde, um es zu gewinnen, bräuchte er gar nicht hinfahren. Und ich finde, das ist die absolut richtige Einstellung. Fahrt hin, wollt jedes Spiel gewinnen. Klar, USA, Kanada ist was anderes. Wenn du in der Vorrunde halt Zweiter oder Dritter wirst, dann ist es ja fast unmöglich, ehrlich gesagt. Aber wenn du Erster wirst, was durchaus realistisch ist, wenn du halt die Schweden morgen schlägst, dann kannst du auch im Viertelfinale mal eine tschechische oder finnische Mannschaft schlagen, wenn du einen überragenden Tag hast. Und das muss doch der Anspruch sein. Das kann doch nicht sagen, dass man sagt, ja gut, irgendwie Viertelfinale und wenn wir dann 1-4 rausgehen, dann war auch alles gut. Dann kann man natürlich trotzdem sagen, dass es ein erfolgreiches Turnier insgesamt war. Aber ich finde es richtig zu sagen, nee, wir wollen diesmal mehr.
Wenn du dann im Viertelfinale gegen Tschechien oder Finnland spielst, brauchst du natürlich eine überragende Sandra Abstreiter. Die war bei den letzten Weltmeisterschaften schon richtig stark. 2024 ist sie sogar zur besten Torhüterin des Turniers gewählt worden. Es ist halt nur das Thema, dass sie wenig Spielpraxis bekommt. Bei dem Montreal Victoire, also da hat sie natürlich Anne-Renée Desbiens, die kanadische Nationaltorhüterin, vor der Nase. Sie hat jetzt zumindest mal gespielt in dieser Saison, aber sie spielt halt nicht oft, trainiert sehr viel, aber hat diesen Rhythmus nicht. Und da ist halt die Frage, wie sie damit umgeht.
Ja, natürlich hilft es ein bisschen, Spiele zu spielen. Andererseits habe ich das, glaube ich, in den vergangenen Jahren auch ganz gut gezeigt, dass selbst ohne Spiele ist es auch machbar. Natürlich ist es nicht ideal, aber ich glaube, das ist dann eher ein bisschen mental sozusagen, dass man da perfekt vorbereitet sein muss. Und daran arbeite ich natürlich auch sehr viel. Und ich meine, mehr oder weniger sind wir ja alle, also das gilt jetzt nicht nur für mich, es gilt auch für Spielerinnen, die vielleicht in ihrer Mannschaft weniger Eiszeit bekommen. Wir spielen schon seit so vielen Jahren Eishockey und wir sind ja nicht hier ohne Grund. Also wir haben uns für die Nationalmannschaft den Platz erkämpft. Und genauso haben wir dann mit der Nationalmannschaft, da haben wir auch persönlich beigetragen, dass wir jetzt hier stehen. Also wir können da alle, glaube ich, sehr selbstbewusst sein. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein hilft einem am meisten in den Spielen. Und mehr oder weniger machen wir das Ganze ja jeden Tag. Also wir haben ja genauso viel Training wie die anderen, teilweise wahrscheinlich sogar noch mehr. Also ich glaube, teilweise dadurch, dass ich vielleicht nicht ganz so viele Spiele in der Vergangenheit bekommen habe, habe ich dann eventuell noch mehr trainiert, wie jetzt die Torhüterinnen, die Spiele in der Liga bekommen haben. Ich fühle mich da, ehrlich gesagt, oder habe mich in den letzten Jahren da so oder so eigentlich immer gut vorbereitet. Ich weiß, in welcher Rolle ich in der Nationalmannschaft bin. Und ich fand, bis jetzt konnte ich es immer ganz gut umsetzen. Und ich hoffe, genauso ist es natürlich jetzt auch.
Ja, tatsächlich hat sie ja immer stark gespielt. Ich kann mich an einen Fehler erinnern beim Deutschlandcup, wo sie einmal einfach wirklich daneben gegriffen hat, was man so nicht kennt von Sandra Abstreiter. Aber sie ist einfach der Rückhalt. Und ich glaube, dass sie auch in dieser Gruppe, in der man sich ja immer wieder gesehen hat in den letzten Jahren, logisch, Italien ist jetzt neu mit dabei, eben als Gastgeberin, die spielen sonst nicht in der Top-Division. Frankreich spielt eigentlich auch nicht in der Top-Division, hat sich aber halt für Olympia qualifiziert. Aber in dieser Gruppe hat sie sich, zumindest bei den Schwedinnen, glaube ich, und bei den Japanerinnen, so vielleicht auch so ein bisschen schon in den Hinterkopf gesetzt. Und das ist sicherlich ein großes Plus der deutschen Mannschaft. Immerhin trotzdem
die
Frage. Vor allem
ist es ja auch ganz wichtig für sie selber, ne? Weil wenn sie selber jetzt nur aus so einer Zeit kommen würde, wo sie immer viel gespielt hat und dann zu Turnieren kam und jetzt so zum ersten Mal die Situation hatte, boah, wie ist das eigentlich ohne Spielpraxis, wäre es, glaube ich, schwieriger als das, was es für sie jetzt ist, dass sie das seit 2-3 Jahren kennt und weiß, ey, auch ohne viel Spielpraxis bin ich in der Lage, sofort da zu sein.
Und trotzdem ist es immer die Frage, bringt das jetzt mehr, auf diesem Niveau zu trainieren, also in der PWHL zu sein und wenig zu spielen? Oder bringt es mehr, in den entscheidenden Rollen zu sein, zum Beispiel jetzt in der DFL? Und da spreche ich jetzt nicht nur über die Torhüterin, sondern natürlich auch über Nina Jobs-Smith in der Verteidigung und über Laura Kluge. Dann natürlich in der Liga auch die Rollen einzunehmen, die man in der Nationalmannschaft einnimmt. Weil gerade bei Laura Kluge ist die Rolle natürlich in der Liga bei Boston eine andere als jetzt bei der Nationalmannschaft. Da spielt sie erste Reihe, da spielt sie alle Situationen, Überzahl, Unterzahl, kriegt 20 bis 25 Minuten Eiszeit. Und bei Boston sind es halt um die 10 Minuten. Das haben wir mit Ronja Jenicke ja besprochen, auch so ein bisschen in unserem längeren Interview, das wir geführt haben mit der Leistungssportreferentin des DEB. Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass es diesen Spielerinnen schon hilft, einfach unter diesen professionellen Total. Bedingungen gegen die weltbesten Spielerinnen Tag für Tag zu trainieren auch und zu spielen dann.
Ja, ich meine, Laura Kluge ist ja zum Beispiel immer aufgefallen beim Deutschlandcup oder bei Länderspielen, aber wie sie jetzt aufgefallen ist beim vergangenen Turnier in Landshut, das war ja Welten. Und das sagt sie ja auch selber, dass sie halt unglaublich große Schritte gemacht hat. Und das, also allein auch schon körperlich, ne? Das hat sie ja auch gesagt, dass es auch, bevor sie rübergegangen ist, meinte sie ja mal, dass sie sich auch körperlich erstmal neu darauf einstellen muss. Natürlich, sie war vorher schon Profi in Deutschland, aber dort wird natürlich ganz anders trainiert. Jetzt nicht, damit meine ich nicht, dass da irgendwie tollere Geräte rumstehen. Also ich meine, Kraftraum wird es ja auch geben. Aber wenn du den ganzen Tag diese Profitrainer, diese Athletic Coaches und sowas um dich herum hast und dann wirklich nochmal einen Ernährungsberater und nochmal das und hier und halt auch körperlich krasser trainierst und eben nicht nur abends, weil andere aus der Mannschaft arbeiten gehen und vorher nicht können, sondern weil du ein ganz anderes Profileben führst, dann bringt dich das natürlich weiter. Ja, die spielt weniger. In der DFL würde sie wahrscheinlich 25 Minuten am Abend spielen, bei jedem Powerplay auf dem Eis stehen, jede Unterzahl auf dem Eis stehen. Das tut sie jetzt natürlich nicht in Boston. Aber ich sage trotzdem, dass sie allein durch das Training, durch die letzten Monate in Nordamerika eine deutlich bessere Spielerin geworden ist als vorher.
Abstreiter im Tor, Job Smith in der Verteidigung, zu Saisonbeginn.
Ist doch gut, dass du in jedem Mannschaftsteil eine hast, ne?
Genau, zu Saisonbeginn noch verletzt, aber mittlerweile schon mit den ersten Spielen in der PWHL bei den Vancouver Golden Eyes. Auch die erste und einzige gedraftete deutsche Feldspielerin in der PWHL. Letztes Jahr im Sommer an Position 19 gedraftet, Nina Job Smith. Und dann im Sturm Laura Kluge, wie angesprochen, das ist so ja das Gerüst oder beziehungsweise der Backbone der Mannschaft oder in jedem Mannschaftsteil. Genau, die Achse, die PWHL-Achse. Aber dann musst du halt auch sagen, eingespielte Mannschaft, ne, mit Kluge spielen, Hadraschek, DFL, Memmingen und Nix, die in Schweden jetzt schon die zweite Saison spielt, das ist die Top-Reihe, läuferisch auf jeden Fall und auch von der Physis her. Du hast die beiden Welke-Schwestern mit Svenja Vogt, was auch sehr gut funktioniert hat bei den letzten Turnieren. Da hast du eben drei College-Spielerinnen. Du hast mit Feldmeier, Haider, Schiefer sehr wahrscheinlich dann nochmal eine DFL-Reihe, die auch scoren kann. Und dann Spielerinnen wie Anne Bartsch, Nina Christoph auch noch aus dem College. Vielleicht auch Matti Heine, die fest in der vierten Reihe eben schon steht, ne? Eine junge Spielerin, die vielleicht sogar, und das erwartet ja auch Ronny Jenike, dann nochmal einen Schritt macht bei diesen Olympischen Spielen. Vielleicht dann auch weiter oben im Lineup auftaucht, vielleicht auch nochmal Powerplay spielt, hat es beim Deutschlandcup zumindest gemacht. Ja, das ist der Sturm. Katharina Heckelsmiller ist nachnominiert worden, weil Hanna Weichenhain ausgefallen ist. Das ist bitter. Noch bitterer würde ich sagen, ist es für Tabea Botthoff, weil die ja absoluter Bestandteil dieser Mannschaft in den letzten Jahren war und sich im Testspiel gegen Österreich verletzt hat. Das sind die beiden, die ja leider nicht mit dabei sein können, weil sie verletzt sind. Ansonsten auch die Mannschaft, die wir sonst kennen. Gleisner, Haag, ein Verteidigerpaar, eingespielt. Strobel, Job Smith, auch die haben zuletzt zusammengespielt. Charlie Schaffrath in der Verteidigung und dann haben wir noch Tara Schmitz und Hanna Hoppe damit dabei und die zweiten und dritten Torhüterinnen sind Lisa Hemmele und Chiara Schultes und das ist halt wirklich die Mannschaft, die, sag jetzt mal, 19 von 20, wenn man so grob sagen, in den letzten Jahren halt immer bei Deutschlandcups und vor allem bei Weltmeisterschaften aufgetreten ist.
Ja, genau. Und deswegen finde ich es auch gut, was andere Abschreiter gesagt hat, dass diese Mannschaft es sich auch verdient hat, bei Olympia zu sein. Ne? Weil es gibt ja oft so Situationen, ja, da spielen halt andere und da gibt es halt viele Wechsel oder so. Aber das ist ja wirklich so eine eingeschworene Gemeinschaft, die seit Jahren zusammen ist und dann halt die letzten beiden Mal die Quali verpasst hat. Gut, da waren natürlich noch ein paar andere Spielerinnen bei. Aber trotzdem, diese aktuelle Generation ist ja schon ein bisschen länger zusammen. Da sind ja jetzt nicht ganz so viele Teenagerinnen oder Anfang 20-Jährige dabei. Ne? Das ist ja schon eine Mannschaft, ja, alle ziemlich in einem Alter und haben es da zusammen geschafft und das hat dich, glaube ich, noch mal mehr zusammengeschweißt. Also wenn wir uns daran erinnern, an die Quali da in Bremerhaven, wie die da gefeiert haben. Ne? Also klar, war natürlich auch dramatisch mit diesem Fast-Tor da in der letzten Sekunde der Ungarin. Aber ja, ich glaube, diese Mannschaft kann wirklich was reißen. Ne? Ich will nicht übertreiben, also ich sage nicht, dass die 100 Punkte Medaille holen und vielleicht verlieren sie schon morgen gegen Schweden und dann werden sie irgendwie Dritter und scheiden im Viertelfinale der Sagen und auch kann alles passieren, wäre auch kein Beinbruch, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, nicht ganz wie bei den Männern, so die mit Abstand beste Mannschaft der Geschichte, aber viel bessere gab es, glaube ich, auch noch nicht, ne?
Also ich würde sagen, das ist die beste deutsche Nationalmannschaft bei den Frauen. Und wenn wir schauen, auch in der Tiefe dann in allen Sturmreihen und alle
Verteidiger. Auch die Voraussetzung natürlich, ne?
Ja, und auch was Coaching anbelangt und so weiter. Also glaube ich, würde ich schon genauso sagen wie bei den Männern. Dann vielleicht doch nochmal auf Schweden einmal ein bisschen genauer geblickt. Vielleicht auch nochmal bei Japan, nur nochmal zur Ergänzung, die Shiga-Schwestern und die Toko-Schwestern, wobei eine der Toko-Schwestern mittlerweile Hito Sato heißt, die spielen in Schweden, alle anderen spielen in Japan und sehen sich halt auch oft und es ist sehr faszinierend, dass die dann du gar nicht so, also Elite Prospects und so, kriegst du gar nicht so wirklich Statistiken oder wo die jetzt genau sind. Die kommen halt dann bei der Nationalmannschaft zusammen und die SDHL-Spielerinnen ergänzen das natürlich sehr, sehr gut oder verstärken das nochmal. Und deswegen ist es einfach eine eingespielte Mannschaft. Ich habe mir die Kader schon vorbereitet, weil ich ja auch Japan dann gegen Deutschland kommentiere und da ist halt wirklich genauso wie bei eigentlich allen anderen Mannschaften kein Wechsel. Also ich habe jetzt tatsächlich bei Schweden, Japan, Frankreich und Italien mir kaum neue Spielerinnen da reinschreiben muss. Bei Italien war es ein bisschen anders, weil ich 2021 die zuletzt kommentiert habe bei der Olympia-Qualifikation, als Deutschland gegen die gespielt hat. Aber in den anderen, sage ich jetzt mal Schweden, Japan und Frankreich, wo die Duelle gegen Deutschland jetzt öfter waren, da sind, der Pool ist halt dann auch so 25 bis 30 Spielerinnen. Das ist nicht anders als in Deutschland. Bei Frankreich vielleicht
noch. Ja, und das ist natürlich auch Fluch und Segen gleichzeitig. Ne? Da denkst du ja natürlich schon, ist cool, dass die alles eingespielt sind. Andererseits so ein bisschen Konkurrenzkampf, haben wir ja auch mal drüber gesprochen, wäre vielleicht nicht schlecht. Und sie geht davon aus, dass das in den nächsten Jahren in Deutschland mehr wäre, weil da halt nicht nur Mathilde Heine, sondern auch andere nachkommen, die jetzt so 15, 16, 17, 18 sind. Und dann könnte es in den nächsten Jahren schon mal enger werden, wenn es um die Plätze bei der Nationalmannschaft geht.
Frankreich ist sehr top-heavy mit Clara Rosier und Estelle Duvin, die beide in Bern spielen, also in der Schweiz, und da auch in der Nationalmannschaft zusammenspielen. Beim Deutschlandcup war jetzt Margot Io Marchand die dritte Stürmerin, aber vor allem Duvin und Rosier, die streichen schon brutal raus. Zwei DFL-Spielerinnen mit dabei, mit Laure Baudry, 1,90 Meter groß, die auch im Powerplay ganz gern vor das Tor geht, und Lea Villot, das ist eine Verteidigerin. Und da bei den Französinnen auch auffällig, also es gibt ein paar, die eben, oder eine noch im Sturm, auch mit Io Marchand, die in Schweden spielt. Natürlich, ja, ins frankophone Kanada gehen die ganz gerne, also mal in Montreal natürlich studiert oder in Quebec, das passiert da häufiger, also es sind da auch ein paar Spielerinnen dabei, die am College spielen oder eben in Kanada spielen. Und dann haben wir noch
die... Und man kann natürlich auch abwarten, was so in den nächsten Jahren in Frankreich passieren wird, weil wir wissen ja, die nächsten Olympischen Winterspiele 2030 sind ja in Frankreich. Könnte ich mir vorstellen, dass da in den nächsten Jahren nicht unbedingt weniger staatliches Geld in die Förderung fließt.
Und dann haben wir noch die Italienerinnen, die genau zweimal jetzt teilgenommen haben an den Olympischen Spielen, nämlich 2006, wo es eben in Italien war, und jetzt auch wieder 2026. Ja, 8 Spielerinnen in Kanada oder den USA geboren, also das haben die dann ähnlich gemacht wie die Männer oder noch mehr, ja, in dem Fall.
Eigentlich, ne?
Ja, genau, mit 5, die aus Kanada stammen oder in Kanada geboren sind, und 3 aus den USA. Justine Reyes, wer denn das Eishockey der Frauen ein bisschen verfolgt hat in den letzten Jahren, war mal 2 Jahre in Planegg, die ist mir da aufgefallen als Importspielerinnen. Ja, und ansonsten ist es halt so, dass da viel in Bozen spielen. Da gibt's diese europäische Liga, die EWHL, wo Teams aus Italien, Österreich, Ungarn, Slowakei, Polen, Kasachstan, zusammenspielen.
Und schöne Reiserei, wa?
Ja, genau. Und Nadia Mativi haben wir noch mit dabei, die in Schweden spielt. Genauso wie eben jetzt Justine Reyes und eine noch mit Mathilde Fantin in der NCAA am College. Aber das ist Italien, ist natürlich auf dem Papier und ich denke dann auch auf dem Eis die schwächste Mannschaft in der Gruppe.
Ja, dann gehen wir aus einer anderen Gruppe, zur Top-Gruppe. Also, ne, System, wisst ihr, läuft so, und natürlich USA. Buchst du mich jetzt aus? Also USA und Kanada natürlich stehen über allem, ist ganz klar. Also wenn wir allein mal in die Historie gucken, ne? Es gab noch nie eine Medaille, eine Goldmedaille bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen, die nicht an diese beiden Nationen gegangen ist. Und es gab auch nur jeweils einmal bei Olympia und einmal bei WM ein Finale, das nicht Kanada-USA hieß. 2006, wir sprachen eben schon drüber, haben es die Schweden mal bei Olympia geschafft. 2019 haben die Finninnen es bei der WM geschafft. Jetzt kannst du wieder buhen, wegen des Riesenskandals damals.
Wir waren eigentlich schon Weltmeisterinnen. Ja.
Die sind natürlich allen meilenweit voraus. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wenn wir jetzt auf die aktuellen PWHL-Zahlen gucken. Ja, nicht jede der Top-Spielerinnen der Welt spielt aktuell in der PWHL, aber natürlich ist das trotzdem ein guter Gradmesser. Und wenn wir mal gucken, dass bisher alle, gut, es gab auch erst 2 Saisons, ne, aber alle großen Awards, sei es für MVP, Hauptrunde, MVP Playoffs, Topscorer, Torschützenkönigin, Torhüter des Jahres, Verteidiger des Jahres, alles, was es da so gibt, sind immer an Nordamerikanerinnen gegangen. Und dieses Jahr gibt es in den Top 25 der Scorerliste aktuell genau 2 Nicht-Nordamerikanerinnen. Und bei den Top 10 der Torhüterinnen ist überhaupt keine dabei. Also, die dominieren auf allen Ebenen, die könnten 2, 3 Teams aufstellen und die hätten alle gute Medaillenchancen. Das ist natürlich völlig klar. Aber jetzt muss man sagen, wer ist denn aktuell die Top-Torjägerin in der PWHL?
Habe ich jetzt gar nicht auf dem Zettel?
Christina
Kaltenkofer.
Kaltenkofer, ja, genau. Ne? Mit 11 Toren. Ja, also, ja. Ne, es entwickelt sich schon so ein bisschen was. Ne? Also natürlich heißt das nicht, dass jetzt auf einmal die Tschechien Gold gewinnen, aber es ist jetzt auch nicht so, als wären alle Topspielerinnen der Welt komplett aus Nordamerika.
Ja, und Kaltunkova ist ja auch an Nummer 1 gedraftet worden letztes Jahr.
Da, ja, aber das sieht direkt so funktioniert, ne?
Ja, ja, aber da kannst du auch sagen, okay, da haben die Tschechinnen jetzt gerade im PWHL jetzt schon so in Richtung PWHL schon so ein bisschen aufgeholt. Und also da, du hast ja immer, wenn du aus Europa kommst, musst du erstmal natürlich sehr, sehr gut sein, um gedraftet zu werden, an 1 gedraftet zu werden, sowohl in der NHL als auch in der PWHL. Und du musst natürlich trotzdem auch nochmal vorbeikommen an Nordamerikanerinnen jetzt in dem Fall. Und da ein Nummer 1 Draftpick aus Tschechien zu haben, ist schon was Besonderes, und dass die das dann gleich so bestätigt, ist auch was Besonderes. Bleiben wir trotzdem noch bei Kanada und den USA und dieser Rivalität. Wer ist denn jetzt eigentlich der Herausforderer? Also Kanada hat vor 4 Jahren ein überragendes Olympiaturnier gespielt. Sarah Nurse hat da einen Rekord aufgestellt für Punkte mit 18 bei diesen Olympischen Spielen. Sie haben natürlich Captain Clutch weiterhin in ihrer Mannschaft mit Marie-Philippe Poulin, die beste Eishockeyspielerin der Welt, ihre Ehefrau Laura Stacey in der gleichen Reihe. Die Frage ist, wer ist die dritte Stürmerin in der Reihe, weil eben bei Montreal ist das Abby Rock, die jetzt für die USA spielt. Ne? Insofern wäre es da die dritte, aber trotzdem, Kanada hat eine Mannschaft komplett aus PWHL-Spielerinnen, hat eben mehr Olympia-Goldmedaillen geholt, aber hat halt jetzt letztes Jahr im WM-Finale verloren gegen die USA, beide Spiele bei dieser Weltmeisterschaft gegen die USA verloren und dann 4-mal in der Rivalry-Series verloren. Also die letzten 6 Meaningful Games gegen die USA haben die Kanadierinnen verloren. Sind die deswegen jetzt Herausforderinnen oder ist das trotzdem noch auf Augenhöhe?
Also ich finde, die Amerikanerinnen sind aktuell der Top-Favorit, weil es geht ja auch nicht nur um die Spiele oder um die insgesamten Ergebnisse, es geht ja auch um die einzelnen Ergebnisse. Und die haben die ja gerade in dieser Rivalry Series richtig vorgeführt. 24-7 Tore. Also das war ja Wahnsinn. Das wirkte ja fast so, als würden die USA gegen eine nicht-nordamerikanische Mannschaft spielen. Und das fand ich schon krass. Natürlich, jetzt kann man immer sagen, Olympia ist noch eine besondere Motivation, vor allen Dingen, das ist ja auch ein großer Punkt bei diesem Turnier, weil es für viele der Stars auch wahrscheinlich das letzte Mal sein wird, dass sie Olympia spielen, weil die sind jetzt auch alle in so ein Alter gekommen. Ne? Poulin ist 34, ob die mit 38 nochmal in Frankreich spielt, kann natürlich sein, aber kann auch gut sein, dass sie jetzt aufhört. Sie selber hat noch nichts dazu gesagt. Natalie Spooner ist 37, die wird nicht mehr spielen. Brian Jenner ist 34, die wird auch nicht mehr spielen, aber das Gleiche gibt es natürlich auch bei den USA, nämlich Hillary Knight, 36, hat schon angekündigt, das wären ihre letzten Spiele. Und Kendall Coyne-Schofield ist 34. Das heißt, dieses Turnier wird nicht nur das Beste, was es wahrscheinlich jemals gegeben hat, und weil es auch die meiste Aufmerksamkeit hat, weil halt durch die PWHL die Aufmerksamkeit natürlich auch extrem gestiegen ist aufs Frauen-Eishockey. Aber es ist auch so, dass wirklich Spielerinnen, absolute Superstar-Spielerinnen, die wirklich jahrzehntelang ihren Sport geprägt haben und eben auch die PWHL ermöglicht haben durch ihren Streik, also sind jetzt nicht nur sportliche Ikonen, sondern so auf allen Ebenen, dass die jetzt vielleicht alle abtreten. Also dieses Turnier wird auch in der Hinsicht nochmal was ganz Besonderes werden. Und die Frage ist halt, welches Team diese Last Dance, ja, dieses Last Dance-Gefühl irgendwie besser hinkriegt.
Und dann ist es auch so, ich meine, das ist jetzt nicht meine Beobachtung, sondern das habe ich mir abgeschaut, abgehört, abgelesen, egal, bei den Kolleginnen und Kollegen aus Nordamerika, dass jetzt in den letzten, also natürlich nicht bei der Weltmeisterschaft, da wirst du natürlich schon die beste Mannschaft stellen, aber jetzt gerade in der Rivalry Series, da Kanada schon mehr ausprobiert hat als die USA. Also die USA einfach wirklich ihre beste Mannschaft da auch gebracht hat, auch teilweise Casey O'Brien, die war Topscorerin in der NCAA in der Saison 24-25, die durfte dann gar nicht mehr mittrainieren, habe ich gehört. Also die war zwar mit dabei bei der Rivalry Series, aber die durfte als eigentliche Topspielerin aus dem College, durfte die gar nicht mittrainieren, weil die USA gesagt haben, wir bauen einfach unsere Reihen, die wir haben und Special Teams und so wie wir spielen und wie wir auch bei Olympia spielen werden. Und bei Kanada war es ein bisschen anders. Die haben auch junge Spielerinnen teilweise mit dazu genommen, ein bisschen ausprobiert, wer könnte auch in den nächsten Jahren da reinwachsen in die Rollen. Also ein bisschen mehr in Richtung Perspektive gegangen. Ich würde aber bei dir sein, USA jetzt gerade mit diesen Statements und vor allem, wie deutlich sie gewonnen haben, da wohl eher jetzt in der Favoritenstellung, aber es ist halt dann sowohl im Gruppenspiel, das es ja natürlich auch wieder geben wird, als Highlight der Gruppenphase und dann im sehr wahrscheinlichen Endspiel einfach ein auch ein geiles Spiel immer zwischen diesen beiden. Die mögen sich nicht besonders gern. Die Rivalität ist sehr, sehr hoch. Es ist sehr, sehr gutes, schnelles Eishockey, auch hartes Eishockey. Also da kann man sich jetzt schon drauf freuen. Ich habe es gesagt, alle Spielerinnen bei Kanada PWHL, bei den USA ist ja auch das Faszinierende, das sind halt College-Spielerinnen mit dabei.
Und du denkst, wir reden nämlich immer sehr über die PWHL, was ja auch grundsätzlich richtig ist, aber im College passiert dann auch eine Menge und wir dürfen ja nicht vergessen, dadurch, dass es die PWHL ja erst seit 2,5 Jahren gibt, sind natürlich viele Spielerinnen, die damals eigentlich auch schon qualifiziert gewesen wären, von ihren reinen Qualitäten her in der PWHL zu spielen. Aber die haben sich gedacht, ey, ich bin jetzt hier mitten im Studium, das höre ich jetzt nicht auf, da mache ich jetzt noch 2 Jahre Studium fertig und dann wechsle ich erst in den Profibereich. Und die sind jetzt teilweise immer noch im College. Also wir gucken, so eine Abby Murphy, Caroline Harvey, Kristen Sims, alle University of Wisconsin, ne, die kennen sich natürlich auch von da und die punkten ja jedes Spiel 3-4 Mal oder sowas. Also da kommt noch mal eine ganz andere Qualität durch die College-Spielerin hinzu.
Ja, genau. Abby Murphy ist aktuell Topscorerin am College und Caroline Harvey ist in den letzten Turnieren schon eine der besten Spielerinnen überhaupt des Turniers gewesen. Ne? Eine offensiv starke Verteidigerin und logisch, wenn die fertig ist mit dem College, dann wird die auch Top 3, wahrscheinlich sogar Nummer 1 gedraftet.
Oder Layla Edwards zum Beispiel. Genau. Ja. In Wisconsin, ne?
Ja, genau. Die erste schwarze Spielerin, die bei der Weltmeisterschaft teilgenommen hat für die USA und jetzt natürlich dann auch bei den Olympischen Spielen. Also da die Aufteilung ein bisschen anders bei den Vereinigten Staaten. So oder so wird das von diesen beiden auf jeden Fall ein Duell auf sehr, sehr hohem Niveau.
Was war denn im Tor? Geht das eigentlich nur 0 aus dem Spiel, was sie gegeneinander machen? Wenn Aaron Frankel und Front de Bier da um Eis sind? Also ich meine, wenn wir uns die Zahlen aus der Liga angucken, das ist ja der Wahnsinn. Also das sind ja irgendwie 95% schon eigentlich schwach, was die so zeigen. Ne?
Ja, wobei du sagen musst, auch insgesamt ist die Fangquote bei den Frauen höher im Vergleich als bei den Männern. Ja,
fallen so wenig Tore,
haben wir auch schon drüber gesprochen. Kannst auch nicht 1:1 vergleichen, aber logisch, das sind so wahrscheinlich die beiden besten Torhüterinnen der Welt. Was heißt wahrscheinlich? Sie sind's. Ja, auf der einen Seite Kanada, De Bien, auf der anderen Seite Frankel, USA. Aber ja, das letzte Finale war 4-3, oder?
Ja, 4-3 nach Verlängerung. Ja, stimmt, da ist viel passiert. Das war eh so wild, ne? Mit Hin und Her und Führungswechseln und allem. Ne?
Scheibenverlusten auch, also auch bitteren Fehlern. Also das war auch jetzt auf vom Niveau her dann, da hast du auch gemerkt, okay, wie viel auf dem Spiel steht. Aber natürlich, das sind zwei sehr, sehr gute Torhüterinnen, die besten, die es gibt. Und auch da wieder ein Matchup auf sehr hohem Niveau.
Ja, was mit anderen Teams? Wir haben schon drüber gesprochen, Best of the Rest. Ja, eigentlich früher immer Finnland gewesen. Aber die Tschechien, die sind schon sehr, sehr heiß.
Zwischendrin hat sich Tschechien vorbeigeschoben. Jetzt bei der letzten Weltmeisterschaft hat sie auch wieder Finnland die Bronzemedaille.
Jetzt beiden, ne?
Ja, genau. Wieder zurückgeholt, kann man wahrscheinlich so sagen. Aber auch das war eng. Jetzt spielen Platz 3 bei den letzten Weltmeisterschaften 4-3 für die Finninnen. Ein bisschen unterschiedlichen Ansatz haben die, wo die Spielerinnen herkommen. Ne? Also bei Tschechien, das ist die europäische Nation mit den meisten PWHL-Spielerinnen. 8 an der Zahl. Wie gesagt, Kaltunkova auch an Nummer 1 gedraftet jetzt letzten Sommer. Also ganz klare Empfehlung auch vom Verband, dann das zu versuchen, ans College zu gehen und dann auch zu versuchen, in die PWHL zu kommen. Bei den Finninnen haben wir halt einfach die schwedische Liga relativ nahe und die ist sehr, sehr gut und ist natürlich verlockend, dann für die Finninnen wirklich auch da zu bleiben. Und ich glaube, du hast
Und es soll jetzt in der eigenen Liga auch mehr wieder passieren, ne?
Genau,
also die Finninnen wollen ja jetzt, da soll ja vom finnischen Verband her wieder mehr Geld in die eigene Liga gesteckt werden, damit da auch was gemacht wird. Vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, was in Schweden passiert, aber dass auch mal größere Clubs da ein bisschen was machen. Und das ist natürlich durchaus möglich, aber wenn du die Tschechien, das ist genau das Gegenteil. Da wird halt total auf Jugend gesetzt, alles ausgebildet und wenn die dann so 16, 17, 18, 19 sind, ja komm, dann geht woanders hin und findet da euer Glück, ne? Hauptsache ihr spielt weiter Nationalmannschaft für uns.
Ja. Du hast doch mal gesagt, was war das Deutschland Cup 2023, dass du da mit Petra Nieminen, einer der besten Finninnen, gesprochen hast und da mal gefragt, was geht da in Richtung PWHL? Und die hat sich irgendwie so ein bisschen verwundert angeschaut, Tana, oder wie war das?
Ja. Ich weiß auch nicht mehr genau, aber auf jeden Fall dachte sie so, ja, was soll ich denn da? Ich habe doch ein gutes Leben in Schweden, ne? Also ich meine, Ronja Nienik hat uns ja gesagt, nicht jede Spielerin, die da in Schweden spielt, kann wirklich davon leben, gerade die Jüngeren, die kriegen auch teilweise gar nichts, aber so Petra Nieminen und andere Stars, die werden natürlich schon gut bezahlt und die haben da schon ein gutes Leben, ne? Das ist dann nicht großartig anders als das Leben, was die Nordamerika haben. Vielleicht sogar ein bisschen komfortabler, weil eben bei solchen Verträgen in Europa dann auch mal Auto und Wohnung dabei sind. Das ist in der PWHL natürlich nicht der Fall. Deswegen hatte die Minzi auch gedacht, ja, was soll ich denn da? Ich habe doch ein schönes Leben in Schweden. Ich bin eine der besten Spielerinnen. Das ist eine starke Liga. Ich bin nicht weit von zu Hause weg. Ich verdiene da mein Geld. Alles gut. Ich habe aber jetzt auch wieder gehört, dass langfristig sie jetzt doch schon überlegt, rüberzugehen.
Und wenn man sich die Scorerliste anschaut in Schweden, dann sind halt auch die Finnen Jahr für Jahr vorne. Also Petra Nieminen räumt die Scorer-Titel nur so ab. Die ist aktuell auch an Nummer 1 da in der schwedischen Liga. Holopainen auf 3, Weinika auf 5, Nora Tulus auf 6. Also da sind dann eben 4 Finnen unter den ersten 6 Scorerinnen. Also die spielen da schon auch richtig stark.
Und Tapani, es gibt ja schon welche, die dann trotzdem noch drüben in Nordamerika spielen. Ne? So Tapani ist ja auch schon da, ne?
Ja, genau. Also aber es sind weniger als bei den Tschechen. Es sind 4 Finninnen, die in der PWHL spielen, die diesen Schritt schon gegangen sind. Und mal schauen, wie viele noch kommen. Sani Aula im Tor. Karvinen ist ja jetzt auch gegangen in die PWHL. Ronja Savolainen, Verteidigerin. Und eben Susanna Tapani als zweite Stürmerin dann auch bei Finnland, die da mit dabei ist. Und bei Finnland, jetzt haben wir viel über die Stürmerin gesprochen, aber in der Verteidigung natürlich Jenni Hirikoski, 38 Jahre alt, und wo wir vorher bei Last Dance waren, die war bei der letzten Weltmeisterschaft nicht mit dabei, die hat die verletzt verpasst, aber wahrscheinlich ist es dann auch wie Hirikoski, also ich glaube nicht, dass die dann Spielerin wie Hirikoski oder dann auch Coin Schofield, dass die dann irgendwie mit um die 40 da dann noch bei den nächsten Olympischen Spielen dabei sind und welche Rolle die da auch spielen, also sehr wahrscheinlich auch für Hirikoski die letzten Olympischen Spiele, weiß jetzt gar nicht, ob die schon bekannt gegeben hat, dass sie danach dann nicht mehr Olympia spielt, aber das ist für sie auch nochmal ein großes Highlight natürlich. Mehrfache, Verteidigerin, ne? Beste Verteidigerin bei Weltmeisterschaften, eine, die auch extrem viel Eiszeit runterschrubbt, extrem gute Schlittschuhläuferin, athletisch sehr, sehr stark, also Superspielerin auch Hirikoski. Genauso wie Karvinen.
Genau, Karvinen gibt es dann halt vorne, ne? Die war immerhin 2014 in Sochi, obwohl ja auch da die ganzen Stars aus Nordamerika dabei waren, war sie beste Stürmerin, war sie Topscorerin, war sie Torschützenkönigin. Also da ist auch ordentlich was an Qualität dabei. Ja, die ist jetzt auch schon 35, würde vielleicht auch ihr letztes Turnier sein. Aber das ist eine, auf die kannst du auf jeden Fall auch bauen.
Und dann haben wir in dieser Gruppe A noch die Schweizerinnen. So immer so ein bisschen mittendrin. Oft dann eben Gruppenfünfte hinter den 4, die wir jetzt besprochen haben. Teilweise auch mal so, aber dass sie alles verlieren und dann müssen sie ein Viertelfinale gewinnen. Ja? Und dann sind sie schon wieder in der Medal Round. Das ist natürlich ja dem Modus geschuldet. Allerdings muss man auch sagen, es gab jetzt eben vor 2 Jahren Weltmeisterschaft 2024 den Angriff von Deutschland auf die Schweiz. Den hat die Schweiz dann abgewehrt mit einer super Einzelaktion von Alina Müller. In der Verlängerung hat eben die Schweiz Deutschland im Spiel um Platz 5 geschlagen und hat eben auch wieder da nochmal klar gemacht, okay, wir sind da davor, obwohl das Spiel sehr, sehr ausgeglichen war. Die Liga macht große Schritte. Also jetzt gerade vor allem, was da in Zug passiert, die sind ja mit Lara Stalder neben Alina Müller, die absolute Topspielerin bei der Schweiz, sind die ja so aus der zweiten Liga aufgestiegen, und Stalder ist jetzt aktuell auch schon wieder bei 21 Toren in 27 Spielen in der Schweizer Liga. Ivana Wey, Rahel Enzler, Alina Marti, die besten Scorerinnen bei der Schweiz, die spielen alle beim EV Zug, und das ist so meine Frage, die ich habe vor diesem Turnier. Wie viel bringt die Qualität dieser Liga, die ja perspektivisch die beste in Europa werden will, wie viel bringt die schon den Schweizerinnen, wenn wir mal absehen von Alina Müller und Lara Stalder? Dass die gut sind, überhaupt keine Frage. Ich finde trotzdem, gerade bei diesem Duell von Deutschland gegen die Schweiz 2024, hast du da schon gesehen, in der Tiefe Deutschland eigentlich besser besetzt. Und die Frage ist jetzt, hat die Schweiz dann in der Tiefe wieder ein bisschen ausgeglichen und hat eben dann noch Müller und Stalder on top?
Ja, und bringt's was, das alles so aufzuladen auf ein Team? Ja, du bist einerseits eingespielt, andererseits sind natürlich die Spiele dann auch nicht ganz so herausfordernd, ne, gegen die anderen Teams aus der Liga. Aber ich glaube auch, dass die Schweizerinnen wieder eine gute Rolle spielen werden, weil, ne, also haben ja schon 2014 mal Bronze geholt, waren zuletzt echt regelmäßig im Halbfinale bei der Weltmeisterschaft, und ja, also im Zweifel stellen sie halt Müller und Stalder aufs Eis, die spielen 30 Minuten und dann kriegst du schon deine Tore.
Genau, Alina Müller und Nicole Valerio, das sind die beiden PWHL-Spielerinnen. 4 auch am College, und ansonsten halt, ja, alle bis auf eine, die auch noch in Nordamerika spielt in der New Sports Liga mit Vanessa Schäfer, aber alle anderen spielen dann eben in der Schweizer Liga. Auch interessant, dass da gar keine in Schweden zum Beispiel ist, ne?
Gut, haben sie nicht nötig, ne?
Ja,
gut. Ja, was ist das? Ja, was machen wir denn aus dem Bronzekampf? Also wir können uns ja, glaube ich, darauf einigen, dass USA-Kanada das Finale wird, außer es gibt eine Riesensensation, was dann vielleicht die komplett größte Sensation der kompletten Olympischen Winterspiele wäre. Aber gehen wir mal davon aus, das ist so, dann haben wir ja den großen Kampf um Platz 3, um Bronze. Finnland, Tschechien, Schweden, Schweiz, vielleicht sogar Deutschland, vielleicht sogar die Japanerin, wer weiß schon.
Dafür halt unglaublich wichtig, dass du in der Gruppe B Erster wirst, dann hast du auch eine Chance, wirklich ins Halbfinale zu kommen. Ansonsten, wenn du nicht Erster wirst in der Gruppe B, also in der deutschen Gruppe, dann, wie angesprochen, wird es sehr wahrscheinlich Kanada oder die USA im Viertelfinale. Und das ist fast unmachbar. Es kann immer mal eine Sensation geben. Aber es wäre, also wenn eine von diesen Mannschaften im Viertelfinale ausscheidet, wäre es die größte Sensation im Eishockey. Da brauchen wir jetzt nicht über Frauen-Eishockey reden, sondern größte Sensation im Eishockey.
Ich sage, ich meinte eben der kompletten Winterspiele wäre es die größte Sensation wahrscheinlich.
Ja.
Die so weit voraus sind. Ne?
Ja, und dann ist die Frage um Bronze. Mein Gott, das realistischste Szenario ist wieder Finnland gegen Tschechien. Ich bin gespannt, ob die Tschechinnen vielleicht jetzt tatsächlich durch die vielen PWHL-Spielerinnen und die Entwicklung, die es gegeben hat in den letzten Jahren, dann sogar mal Kanada, USA so ein bisschen länger triezen können. Was dann passiert, wenn es da auch mal länger 0-0 steht und die sich denken, hoppla, wir können ja doch ausscheiden, das kann ja doch einfach die größte Blamage geben. Darf man auch nicht unterschätzen. Ich weiß jetzt nicht, genauso wie bei Kanada, USA, wo natürlich in einem Spiel alles passieren kann. Ähnlich sehe ich es bei Tschechien, Finnland dann um Bronze, wobei die Schweiz dann möglicherweise auch noch dazukommen kann. Oder tatsächlich halt vielleicht sogar Schweden schon vorbei an der Schweiz. Und wenn Deutschland das Auftaktspiel gewinnen sollte gegen Schweden, ist auch da irgendwas möglich, vielleicht tatsächlich, wie Sandra Hafscheiter gesagt hat, in Richtung Halbfinale. Also wahrscheinlichstes Szenario tatsächlich für Deutschland ist ein Viertelfinale gegen Kanada oder die USA, würde ich jetzt sagen. Mhm. Also so vom Ranking, ich sehe sie wie gesagt hinter Schweden. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie im direkten Duell schlagen, die Schwedinnen. Und dann ist tatsächlich halt da auch noch deutlich mehr möglich als eine klare Niederlage im Viertelfinale.
Ja, absolut. Und dann hast du natürlich, dann spielt halt wahrscheinlich Tschechien, sagen wir jetzt mal, gegen den Gruppen Ersten aus der anderen Gruppe. Und dann hast du wieder das Duell zwischen Finnland und Schweiz, wer dann da ins Halbfinale einzieht. Und dann ist natürlich die Frage im Spielplatz 3, wer steckt auch die zu erwartende Klatsche im Halbfinale besser weg? Ne? Weil es gibt vielleicht manche, die dann doch ein bisschen überrascht sind, wie sehr sie hinterherlaufen, sind da ein bisschen frustriert, dann wenn es gegen die großen Nordamerikanerinnen geht und dann schnell wieder hochzufahren für ein Bronzespiel. Vielleicht auch nicht immer so einfach, wobei, klar, grundsätzlich die Bronze schon überragend ist besser, als wenn das jetzt einfach nur so ein Turnier wäre, wo der dritte Platz nicht so wirklich dramatisch wichtig ist. In dem Fall ist er das natürlich, aber vielleicht musst du so ein Halbfinale trotzdem erstmal abschütteln.
Und noch ein Aspekt aus der Gruppe B, jetzt wieder in der deutschen Gruppe, du hast diese Gefahr des Abstiegs halt nicht. Ne?
Ja,
also
ja, ja.
Du hast natürlich, denkst du immer in Richtung Platz 1 erstmal, dann oder Platz 1 bis 3, Viertelfinale, dann hast du natürlich den Klassenhalt auch schon immer geschafft bei Weltmeisterschaften, aber jetzt ist es ja so, wenn du Vierter oder Fünfter wirst in der Gruppe, steigst du ja nicht ab. Also du kannst tatsächlich von Anfang an sagen, okay, dieses Spiel gegen Schweden, da geht es jetzt darum, einfach den Gruppensieg zu holen. Sandra Hafscheiter hat so ein bisschen abgewandelt auch so gesagt. Ne? Also der ist es auch klar. Du musst Schweden schlagen. Wenn du Schweden schlägst, dann hast du allerbeste Chancen auf den Gruppensieg. Klar musst du es danach noch bestätigen. Aber das entscheidende Spiel um den Gruppensieg und damit um einen etwas schwächeren Viertelfinalgegner, das ist gleich am Anfang gegen Schweden.
Genau, und das ist ja irgendwie auch ein bisschen strange, weil das findet ja jetzt schon vor der Eröffnungsfeier statt. Ich meine, klar, die Mannschaften sind jetzt schon ein paar Tage dort und im Olympischen Dorf und haben schon trainiert und die Halle kennengelernt und alles und sie ein bisschen akklimatisiert. Und ich glaube, dieses erste Überwältigende bei Olympia, ne, das sieht man ja, also wenn man gerade so Social Media verfolgt, ne, das sind ja ohne Ende Videos und Fotos drin von den deutschen Spielerinnen, vom DEB und vom DOSB und wer auch immer, wer da alles was veröffentlicht. Du siehst schon, dass die sehr, 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 sehr dabei sind, dieses Olympia-Erlebnis aufzusaugen. Aber morgen gilt's halt, ne? Da gilt's hier nicht schöne Fotos machen vor den fünf Ringen, ne? Sondern dann musst du erstmal spielen und dann ist erst die Eröffnungsfeier und dann ist direkt das nächste Spiel. Das ist, glaube ich, mental auch nicht so ganz einfach.
Das Zelt ist auf dem Eis und das Finale schon, bevor das Feuer brennt. So das sieht's aus. Deutsche Mannschaft muss schon brennen, bevor das Feuer brennt. So sieht's aus.
So ist es.
Also, Auftaktspiel für Deutschland gegen Schweden, 12.10 Uhr. Ich empfehle euch auch den Bissl Hockey Instagram-Account zu checken, denn wir werden da schon versuchen, für möglichst viele Spiele auch Vorschauen zu machen. Kurz und knackig. Und dann natürlich weiterhin im Podcast verfolgen wir dieses Turnier. Wer mit mindestens 5 Euro dabei ist bei startnext.com/olympia-2026, kriegt nach jedem Deutschlandspiel, Frauen und Männer, die drei Gedanken zum Deutschlandspiel. Also da auch noch ein Text mit dazu und auch sonst ohne Exklusivinhalte, denke ich, wird es für euch sich lohnen, hier diesen Podcast zu unterstützen und dieses Projekt zu supporten. Denn so viel wie jetzt in den nächsten 2,5 Wochen haben wir hier auch noch nie gemacht und wir freuen uns auch drauf.
Ja, absolut. Deswegen sage ich jetzt bye-bye Countdown, hello Update. Ab morgen wird geupdatet.
So sieht's aus. Vielen Dank an Bernd Schwickerath und natürlich an den Countdown. Der war gut, finde ich.
Absolut. Und natürlich vielen Dank an Christoph Fetzer.